Ja, liebe Gemeinde, was die Kinder heutzutage so im Fernsehen gucken oder ob sie überhaupt noch Fernsehen gucken, ist so eine Frage, ne? YouTube ist bei uns ganz angesagt oder irgend solche Sachen. Ich in meiner Kindheit und meine Brüder, wir haben mit großer Leidenschaft eine Kinderfernsehsendung geschaut, die 1, 2 oder 3 hieß. Dort traten Kinder in verschiedenen Teams gegeneinander an und mussten dann mal leichtere, mal schwierigere Fragen beantworten. Und es gab immer 3 Antwortmöglichkeiten. Und für jede Antwort gab es ein Lichtfeld. Nachdem die Frage gestellt wurde und der Countdown bis zur Auflösung der Frage lief, da blinkten diese 3 Lichtfelder wild hin und her. Die Kinder sprangen ebenso wild hin und her, entweder weil sie selber unentschlossen waren, was die richtige Antwort sein könnte, oder um die anderen zu irritieren. Und mit Ablauf des Countdowns mussten sie sich für ein Feld entscheiden, hinstellen. Es wurde kurz dunkel und dann hieß es immer so schön, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich sehe hier schon so zustimmende Nicken da hinten. Genau, es ist bekannt. Heute setze ich mit meiner Predigtreihe über das Thema Gleichnisse Jesu fort. Und schon beim ersten Lesen des Textes musste ich an diese Kinder-Quizshow zurückdenken, weil das für mich irgendwie direkt so aufploppte. Wir hören auf das Gleichnis, um das es heute geht, auf das Gleichnis von den 2 ungleichen Söhnen. Und wir hören es heute einmal aus 2 Bibelübersetzungen nacheinander. Und ich lade euch ein, einmal genau auf beide Übersetzungen zu hören. Denn das ist der Predigt durchaus auch relevant. Zuerst nach Luther, Matthäus 21, 28 bis 32. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann 2 Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Jetzt nach der Einheitsübersetzung. Was meint ihr? Ein Mann hatte 2 Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete, ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging hinaus. Oh, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Moment. Oh, kleinen Moment. Das ist ein Copy-Paste-Fehler. Gut, dass es noch die guten alten analogen Bibeln gibt. Also nochmal, nach der Einheitsübersetzung. Was meint ihr? Ein Mann hatte 2 Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete, ja, Herr, ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete, ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging doch. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten, der Zweite. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihn nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Was meint ihr? Mit dieser Frage setzt Jesus ein kleines Ratespiel mit den Menschen fort, mit denen er gerade im Gespräch war. Jesus war in Jerusalem angekommen, begab sich in den Tempelvorhof und lehrte dort das Volk. Auf einmal kamen die obersten Priester und der Hohepriester und die Ältesten des Volkes. Sie, die das Volk geistlich und politisch anleiten und anführen, treten vor Jesus und fragen ihn nach seiner Vollmacht, mit welchem Recht er das Reich Gottes so verkündigt, wie er es tut. Wir haben es gerade in der Textlesung gehört. Und Jesus verspricht, die Frage zu beantworten, wenn sie zunächst seine Frage beantworten. Woher stammte die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von den Menschen? Die wägen dann beide Antwortmöglichkeiten ab und sie passen, weil sie die logischen Konsequenzen beider Antworten fürchten. Jesu Antwort klingt zunächst einmal nach einem Spielabbruch. Wenn ihr nicht antwortet, dann verrate ich euch auch nicht die Quelle meiner Vollmacht. Doch überraschenderweise folgt dann eine Bonusfrage. Was meint ihr? Und dann kommt das Gleichnis. Was meint ihr? Diese Frage müssen wir als heutige Bibelleser schon vor der eigentlichen Beschäftigung mit dem Gleichnis beantworten. Und zwar auf der Ebene, welche Bibelübersetzung das Gleichnis eigentlich richtig wiedergibt. Habt ihr den Unterschied herausgehört? In der Luther-Übersetzung wird im Gleichnis der Neinsager zuerst genannt und der Ja-Sager als zweites. Dann in der Einheitsübersetzung genau andersrum, der Ja-Sager zuerst und der Neinsager als zweites. Welche Version ist richtig? Welche ist falsch? Die neutestamentliche Wissenschaft steht hier vor einer schwierigen Entscheidung. Denn ausgerechnet die zuverlässigsten und genauesten griechischen Handschriften überliefern jeweils eine der beiden Varianten und stehen so gegeneinander. Die katholische Einheitsübersetzung folgt der Überlieferung des sogenannten Codex Vaticanus. Was für ein Zufall. In einem Codex wurden die Abschriften der verschiedenen neutestamentlichen Schriften wie in einem Buch schon aufbewahrt, und zwar sehr früh. Dieser Codex Vaticanus, der stammt aus dem frühen 4. Jahrhundert und ist eigentlich von einer hervorragenden und sehr guten textlichen Qualität. Er heißt so, weil er seit dem Mittelalter im Vatikan aufbewahrt wird. Und diese Variante des Gleichnisses, die in der Einheitsübersetzung überliefert ist, passt sehr gut in die historische Situation, in der Jesus es erzählt. Jesus befindet sich im Gespräch mit den geistlichen und politischen Führern des Volkes Israel. Und er erzählt ihnen von einem Vater und seinen zwei Söhnen. Der Vater bittet nun also den Ersten um Mitarbeit in seinem Weinberg und euphorisch antwortet dieser: Ja, klar, mach ich. Aber auf die positive Willensäußerung folgt nichts. Darum geht der Vater nun zum zweiten Sohn, fragt ihn und bekommt eine Abfuhr. Doch als der Vater weg ist, kommt der zweite Sohn ins Nachdenken und Grübeln, bereut seine ablehnende Haltung und macht sich auf den Weg in den Weinberg. Jesus will von den geistlichen und politischen Anführern des Volkes wissen, welche der beiden Söhne den Willen des Vaters ausgeführt hat. Und hier in dieser zweiten Fragerunde wissen sie nun die richtige Antwort. Es war der zweite Sohn, der zwar erst Nein gesagt hat, aber letztlich getan hat, worum der Vater gebeten hat. In der Reaktion Jesu auf diese Antwort zeigt sich, was Jesus mit diesem Gleichnis bezweckt hat. Der erste Sohn steht für jene geistlichen und politischen Führer des Volkes Israel. Er steht für alle Schriftgelehrten und Frommen seiner Zeit, denn an sie hat sich Gott mit der Bitte und Frage um Hilfe, Unterstützung, Treue und Dienst gewandt. Wie ein Vater an seinem ersten Sohn, der Vorrecht und Privileg genießt. Und mit dem Gleichnis hält Jesus ihnen einen entlarvenden Spiegel vor die Augen. Wie beim ersten Sohn erklärt Jesus all ihr geistliches Tun und Treiben zu heißer Luft. Die euphorische Zustimmung zur Einladung und Aufforderung Gottes ist nichts als heiße Luft. Und so muss sich dann Gott wohl an seinen zweiten Sohn wenden, der kein Interesse und keinen Bock hat, der sich von der Einladung und Aufforderung aber dennoch innerlich bewegen, ja sogar umkehren lässt von Ablehnung in Zuwendung, von Trägheit in Bewegung, von Distanz in Beziehung. Das Gleichnis von den zwei Söhnen ist eine starke und deutliche Kritik an der religiösen Elite des Judentums zur Zeit Jesu. Und es wurde im Laufe der Zeit immer stärker verstanden als Kritik an den Juden selbst. Sie als Volk Israel hätten ihre Bestimmung und ihr Privileg als erstes Kind Gottes verspielt und verloren. Und so muss sich Gott dem zweiten Kind zuwenden, den Zöllnern, den Huren, den Unbeschnittenen, den Heiden, den Unzüchtigen. Und tatsächlich, sie bereuen ihre Ablehnung gegenüber ihrem Vater und machen sich auf den Weg zum Weinberg. Markant sagt Jesus, ich sage euch, die Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. So lautet quasi die Abschlussmoderation Jesu dieser Raterunde. Game over für die religiösen und politischen Führer Israels, für Israel selbst. Es gehört leider zu den Schattenseiten der christlichen Tradition und Geschichte, dass sich die Überzeugung festsetzte, weil Israel die falsche Antwort gegeben hat auf Gottes Beziehungsangebote, seinen Bund mit allen Privilegien, aber auch Pflichten, geht der Punkt nun an die Heiden. Doch so endgültig ist dieses Game Over nicht. Weder im Blick auf andere biblische Aussagen, die die bleibende Erwählung des Volkes Israel und der Juden noch betonen und weitertragen. Aber selbst in unserem heutigen Gleichnis nicht. Jesus sagt nicht, dass es seinen Gesprächspartnern unmöglich ist oder sein wird, in das Reich Gottes zu gelangen. Er stellt nur in Relation zu beispielsweise Zöllnern oder Prostituierten fest, dass diese es offenbar deutlich leichter haben. Die kritische Perspektive gegenüber den religiösen und politischen Führern Israels ist im Gleichnis und seiner historischen Situation zweifellos gegeben. Aber ist es damit auch zugleich eine Israel-kritische Perspektive? Es ist vor allem die Reihenfolge der beiden Söhne, die in der griechischen Handschrift des Codex Vaticanus überliefert und von der Einheitsübersetzung benutzt wird, die diesen Eindruck verstärkt. Der Codex Sinaiticus, der andere große und wichtige Codex in der neutestamentlichen Forschung, der im Katharinenkloster auf dem Sinai gefunden wurde, der nur wahrscheinlich 2-3 Jahrzehnte jünger ist, der überliefert das Gleichnis ja in der anderen Weise. Neinsager zuerst, Ja-Sager als zweites, so wie es die Luther-Übersetzung überliefert. In der erzählten Logik wirkt diese Variante etwas unlogischer. Warum geht der Vater überhaupt zum zweiten Sohn, wenn sich der erste letztlich doch auf den Weg gemacht hat? Oder ist der Vater direkt nach dem Nein des ersten Sohns dann zum zweiten gegangen und hat nicht mitbekommen, dass er sich umentschieden hat? Was meint ihr? Was meine ich? Was meinen wir? Vielleicht bringt uns dieses Nachdenken über Textvarianten und unterschiedliche Überlieferungen im Blick und im Vergleich von Einheitsübersetzungen und Lutherübersetzungen auf die Idee, dass es in diesem Gleichnis Jesu gar nicht grundsätzlich um die zeitliche Abfolge geht, in der der Vater seine beiden Söhne fragt. Vielleicht geht es Jesus gar nicht um ein Nacheinander von Israel und Heiden im Heilsplan Gottes. Vielleicht geht es ja viel grundsätzlicher um das Nebeneinander dieser beiden Söhne, dieser beiden Relationen oder Reaktionen auf die Einladung und Aufforderung des Vaters. Ich persönlich halte die Version des Gleichnisses, die wir in der Luther-Übersetzung gehört haben, für die ältere und ursprünglichere Version, gerade weil sie auf den ersten Blick etwas unlogischer erscheint. Die klarere Logik und damit aber auch die Zuspitzung auf die Kritik an Israel als Gottesvolk sprechen für eine später vorgenommene textliche Veränderung, um ein bestimmtes Verständnis dieses Gleichnisses weiter zu verstärken. Jesus selbst war ein Israelit, ein Jude. Ihm lag nicht daran, pauschal seinem eigenen Volk ein Game Over entgegenzurufen, sondern stattdessen immer wieder einzuladen und aufzufordern. Wo stehst du? Jesus war damals im Gespräch mit Hohepriestern und politischen Autoritäten seines Volkes. Und natürlich hatten diese Menschen zugleich immer auch etwas Repräsentatives. Aber nach allem, was wir von Jesus wissen, hat er sie als Personen, als Menschen, als Individuen gefragt. Hey, was meint ihr? Er hat sie gefragt als Menschen, die zur damaligen Zeit in besonderer Weise Gott gedient haben, als Priester im Tempel, als Synagogenvorsteher, als Vermittler in Streitfällen, als Menschen, die sich selbst als wahrhaft fromm angesehen haben. Wen würde Jesus heutzutage vielleicht mit dem Gleichnis und seiner Frage, na, was meinst du, herausfordern? Vielleicht den Pastor, der gerade seine wissenschaftlich-theologische Bildung zum Besten gegeben hat? Vielleicht den Mitglieder der Gemeindeleitung? Die Gottesdienstleiterin von heute? Vielleicht alle, die regelmäßig Sonntag zum Gottesdienst kommen? Vielleicht mich und dich? Das Gleichnis Jesu erzählt, oder das Gleichnis, das Jesu erzählt, ist für sich genommen kein entlarvender Zeigefinger, der auf uns zeigt. Es ist eine Einladung und eine Aufforderung zum eigenen Nachdenken darüber, wie wir, wie du oder ich, uns gegenüber unserem himmlischen Vater verhalten. Schauen wir noch einmal kurz auf die beiden Brüder, die hier einander gegenüber oder nebeneinander gestellt werden. Da ist zuerst der Neinsager, der mit dem Weinberg nichts zu schaffen haben will. Gerade in den Gleichnissen Jesu kommt das Bild vom Weinberg häufiger vor. Schon im Alten Testament begegnet dieses Bild als Motiv für den Bund mit Gott. Der Weinberg mit seiner eigenen Schönheit aus Ordnung und Struktur und seinem besonderen Ertrag wird zum Bild für die Erwählung durch Gott, für die tief verwurzelte Gemeinschaft des Menschen mit Gott und in Gott. Und Jesus selbst benutzt dieses Motiv vom Weinberg ja nicht nur in seinen Gleichnissen, sondern auch, um die innige Gemeinschaft zwischen Menschen und ihm selbst als Sohn Gottes zu veranschaulichen. Der Weinberg, er steht für den Erfahrungsraum der Nähe Gottes, für die Begegnung mit Gott selbst. Er ist ein Motiv für etwas ganz Persönliches und Vertrauensvolles, aber auch etwas eigentlich Unsichtbares und Verborgenes in einer bildlichen Vorstellung greifbar. Der Weinberg als Symbol für die Begegnung eines Menschen mit Gott. Der erste Sohn, das erste Kind im Gleichnis, schlägt die Einladung und Aufforderung zu diesem vertrauensvollen und intensiven in Kontakt kommen mit Gott aus. Er weist den Wunsch und die Sehnsucht des Vaters nach Beziehung und Miteinander zurück. Ich will nicht, so lautet die Antwort. Doch der erste Sohn bleibt nicht in dieser Ablehnung und Beziehungsunlust stehen. Seine Antwort und Ablehnung reuen ihn, so besetzt es die Lutherbibel. Und in aller Kürze wird hier ein intensiver und sicherlich auch existenzieller Prozess des Nachdenkens zusammengefasst. Zeit und Raum bleiben offen, ob der Sohn 10 Minuten oder 3 Stunden, 4 Monate oder 50 Jahre später ins Nachdenken kommt, ist offen. Und auch unwichtig offenbar. Wichtig ist, er kommt ins Nachdenken über seine Ablehnung und die Beziehungslosigkeit zum Vater. Auch hier ist vieles offen. Was genau bereut der Sohn? seine Ablehnung gegenüber dem Vater? Oder kommt er an einen Punkt in seinem Leben, in dem es ihn selbst nach Beziehung sehnt, nach bedingungslosem Angenommensein und Geliebtsein? Was immer es sein mag, es setzt ihn auf jeden Fall in Bewegung, in Richtung Weinberg, hin zur Begegnung und Gemeinschaft mit seinem Vater. Und neben dem ersten Sohn, dem ersten Kind, nun der zweite, der ganz anders reagiert als der erste Sohn. Auf die Frage des Vaters antwortet dieser: Ja, Herr. Im Griechischen heißt die Antwort Ego, Kyrie. Das ist die Kurzform für Ich mache es, Herr. Im Griechischen sind die Antworten beider Söhne exakt gleich lang, zwei Wörter. Aber zwischen diesem Utelo, ich will nicht, und dem Ego, Kyrie, Ja, Herr, ich mache es, ist ein riesengroßer Unterschied festzustellen. Die Antwort des zweiten Sohns ist von starker Euphorie durchdrungen. Das vorangestellte Ich betont die feste Entschlossenheit, der Einladung und Aufforderung nachzukommen. Und gleichzeitig klingt hier auch Dankbarkeit und Freude über diese besondere Ehre des In-Kontakt-Kommens mit Gott an, die sich in dieser Ehrenbezeichnung des Vaters als Kyrios fortsetzt. Doch alle Euphorie, alle Freude und Dankbarkeit, die in der Antwort des zweiten Sohnes mitschwingen, die verblassen ebenso schnell in der nüchternen Feststellung, er ging nicht hin. Auf die Euphorie folgt die Gleichgültigkeit, auf den Jubelsprung die Trägheit und eine Art von Bewegungslosigkeit. Auf die überschwängliche Freude des Beziehungsangebotes Gottes folgt das Verharren in der Beziehungslosigkeit zum Vater. Der Versuch liegt nahe, jetzt auch im christlichen Kontext Kategorien zu finden oder Alternativen zu beschreiben, für die die beiden Söhne stehen könnten. Steht der Neinsager, der späte Reue empfindet, vielleicht für all jene Personen, die nicht im kirchlichen oder gemeindlichen Rahmen aufgewachsen sind und erst spät im Leben zu Gott gefunden haben? Und steht umgekehrt der Ja-Sager für all jene, die aus ihrer gemeindlichen Prägung heraus euphorisch mit Gott starten und dann im Stillstand enden oder der Gemeinde, der Kirche in den Rücken kehren, weil alle Euphorie verpufft ist? Aber je mehr wir die beiden ungleichen Söhne als Kategorien für Menschengruppen, welcher Art auch immer, halten, desto mehr entfernen wir uns von der ganz persönlichen Dimension dieses Gleichnisses, mit dem Jesus schon damals seine Zuhörer herausfordern wollte. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja, wo stehen wir? Wo stehst du? Wo stehe ich? Bin ich der Neinsager, der in Bewegung kommt? Bin ich der Ja-Sager, der nach seinem Jubelsprung einfach stehen bleibt? Gehört vielleicht beides zu mir, zu meinem Leben? Habe ich beides erlebt mit Gott, das euphorische Jubeln, das in Stillstand meiner Gottesbeziehung endet und die Reue und die Sehnsucht über Beziehungslosigkeit zu Gott, die mich in Bewegung bringt? Wo stehst du gerade in deiner Beziehung zu Gott? Diese Frage auf dieser ganz persönlichen Ebene gilt nicht nur den religiösen und politischen Führern Israels mit Blick auf ihren weiteren Lebensweg. Auch wir sind gefragt, herausgefordert und vor allem eingeladen. Mit diesem Gleichnis lädt Jesus uns immer wieder ein, über unser Leben mit all seinen Facetten nachzudenken und aufzubrechen in den Weinberg, in die Begegnung und Beziehung mit ihm. Der Weg dorthin ist immer offen, trotz eines Neins, und sogar trotz eines euphorischen Ja's, das dann in der eigenen Trägheit verglüht. Es mag sein, dass gerade das Neue in Bewegung kommen in Richtung Weinberg nach einem Versiegen der eigenen Euphorie umso schwerer ist. Vielleicht schwerer, aber eben nicht unmöglich und schon gar nicht ausgeschlossen. Wie bei der anfangs genannten Kinderrateshow werden wir wohl auch in Zukunft noch viele Male zwischen diesen beiden Antwortmöglichkeiten auf Gottes Einladung und Anfrage hin und her springen. Zwischen den beiden Möglichkeiten, für die beiden Söhne stehen. Aber gemeinsam dürfen wir darauf hoffen, dass Gottes Schenken und Führen wird, dass wir am Ende dann richtig stehen, und zwar in seinem Licht. Amen.